Ö-Strom strömt in Gö schon, ganz schön schön, wie Gö-Strom strömt schon.
Gö-Strom, das ist ökologischer Strom der Stadtwerke Göttingen. Die kümmern sich um deinen Anbieterwechsel und sorgen dafür, dass die Kohle für den Strom in Göttingen bleibt. Gö-Strom von deinen Stadtwerken.
Ö-Strom strömt in Gö schon.
Stadtradio Göttingen. Eine Stunde, ein Thema.
Die Proteste im Iran gegen das islamische Regime gehen nun schon in die sechste Woche. Ausgelöst wurden diese durch den Tod von Mahsa Amini, einer 22-jährigen iranischen Frau kurdischer Abstammung, die in Polizeigewahrsam einen gewaltsamen Tod, verursacht durch die Sittenpolizei, erleiden musste. Das Regime geht in Form von Gewalt in aller Härte gegen die Protestierenden vor. Ob die Demonstrationen zu einer Revolution und dem Umsturz der Regierung führen, ist noch unklar. In der heutigen Ausgabe von Eine Stunde, ein Thema habe ich diesbezüglich den Politologen Dr. Behrouz Khosrowzadeh befragt. Er ist Lehrbeauftragter am Göttinger Institut für Demokratieforschung in Göttingen und befasst sich intensiv mit dem Nahost und dem Iran. Mein Name ist Nika Furian und ich trage die redaktionelle Verantwortung über diese Sendung. Außerdem danke ich dem Redakteur Roman Kupisch für die inhaltliche Unterstützung dieses Interviews. Der Iran ist mittlerweile für ausländische Journalisten gesperrt. Das Internet war ja auch zeitweise abgeschaltet bzw. kontrolliert. Wie kommen Sie denn im Moment an Informationen über die Lage im Land?
Das Internet ist natürlich nicht so ganz frei zugänglich wie vor diesen Ereignissen im Iran. Meine persönliche Erfahrung ist auch, dass ich für eine kurze Zeit, für ein paar Tage, hatte ich keine Internetverbindung zu meinen Verwandten, Freundinnen und Freunden, Kolleginnen und Kollegen im Iran. Aber seit einiger Zeit habe ich diesen Kontakt wieder via Facebook, via WhatsApp, via Instagram. Und inwieweit und wie viele Iraner von diesen so ungefähr 85 Millionen Einwohnern des Landes diesen Zugang zum Internet haben, das weiß man nicht.
Es wird ja sehr oft gesagt, dass diese Proteste auch das Potenzial hätten, das derzeitige Mullah-Regime zu stürzen. Also es gibt ja auch Aussagen, dass diese Proteste ja die größten seien seit der Islamischen Revolution, die ja letztendlich dazu geführt hat, dass das Mullah-Regime an der Macht ist. Kann man die Situation heute mit der von damals vergleichen?
Quantitativ nicht. Am Vorabend der iranischen Revolution, da sind Millionen auf die Straßen gegangen. Also wir hatten Tasua und Ashura Demonstrationen gehabt mit 3 Millionen Demonstrantinnen und Demonstranten. Aber die Qualität der jüngsten Proteste ist völlig verschieden und divergiert von den Protesten von früher. Zum Beispiel bei der Grünen-Bewegung, da waren auch damalige Bürgermeister von Teheran, der jetzige Parlamentspräsident Mohammad Bakr Khalibaf, hat die Zahl der Demonstranten auf 3 Millionen beziffert. Aber das Regime konnte die sogenannte Grüne Bewegung 2009 sowie auch die letzten beiden landesweiten Protesten einfach sehr schnell niederschlagen und die Leute nach Hause schicken. Und diese Proteste, die jüngsten Proteste, wie gesagt, also von der Dauer her, ne, also wir werden bald in die sechste Woche der Demonstrationen und Unruhen kommen. Geografisch sind alle 31 Provinzen des Landes betroffen. In Großstädten wie auch in kleinen Städten mal weniger, mal mehr. Besondere Charakteristika dieser Protestbewegung ist, da kann man sagen, also die Jugend, also selbst der Innenminister hat selber gesagt, also der Durchschnittsalter ist 15, also Durchschnittsalter der Demonstranten. Und wir haben mit einer Generation zu tun, die sich überhaupt nichts mehr gefallen lässt, die nicht mehr wie früheren Generationen die ungezügelte Tyrannei, tägliche Schikane, Erniedrigung und grassierende Korruption innerhalb der Machthaber das macht aber Apparat einfach gefallen lässt. Man spricht von der Z-Generation. Das ist eine Generation, die geboren ist zwischen 1997 bis 2012. Ja, es sind auch Zehnjährige, die Schülerinnen und Schüler, die auf die Straße gehen. Also vor 3-4 Tagen ist eine 7-jährige Schülerin in der Stadt Bukan in der Provinz West-Aserbaidschan durch Schüsse der Sicherheitskräfte getötet worden, während sie Slogans und Parolen gegen das Regime geschrien hat.
Sie haben ja auch die Proteste erwähnt, die schon mal geschehen sind, zum Beispiel die auch in 2009, wo die Menschen auf die Straße gegangen sind. Und das hat ja das Mollah-Regime bisher, sagen wir mal, überlebt. Ja, es wurde ja auch bei diesen Protesten ja auch denen nachgesagt, dass halt das Mollah-Regime halt keinen Rückhalt hat beim großen Teil der Bevölkerung, sondern halt geduldet werden, als jetzt irgendwie geliebt werden. Und also bisher sind die Mullahs ja immer noch an der Macht momentan. Wie hat das Mullah-Regime es geschafft, über all die Jahre an der Macht zu bleiben? Also was ist da die Machtstrategie?
Das allererste Mittel des Regimes ist die brutale Unterdrückung der Bevölkerung. Bis jetzt war das auch die Taktik des Regimes so gewesen, dass die Sicherheitskräfte geschaut haben, wer zum Beispiel unter den Demonstranten eine gewisse Führungsrolle spielt. Die haben sie ihn sofort verhaftet und eingekerkert. Und zum Beispiel bei der Grünen-Bewegung, sobald das einfach zu dieser Massendemonstration kam, da haben sie fast alle, sozusagen prominente Persönlichkeiten der Opposition, also diejenigen, die zu dem Lager der Reformer, die eigentlich zu dem Regime sozusagen stehen, verhaftet. Auch die Personen oder Verantwortlichen, die in der Khatami-Regierung, Mohammad Khatami, der vermeintliche Reformpräsident, seine sozusagen Mitstreiter haben sie auch verhaftet. Die Bewegung war dann so ungefähr führungslos. Und jetzt, also wie gesagt, diese Generation braucht ja keine Führung. Ja? Also die wollte auch eigentlich nicht unbedingt eine Revolution anzetteln. Die wollen einfach leben. Die wollen ein Leben in Würde. Die wollen einfach Menschenrechte. Und die haben schon gemerkt, dass dieses Ziel ohne die Abschaffung der Islamischen Republik, ohne den Sturz der Mullahs, sozusagen einfach nicht zu erreichen ist. Deshalb, wenn man sich die Slogans anschaut, spricht einfach für sich. Wir sind alle Mahsa. Mahsa Amini ist gemeint. Wir wollen keine Islamische Republik. Tod dem Diktator, Tod Ayatollah Khamenei. Wir kämpfen. Wir werden uns den Iran zurückholen. Oder Frau, Leben, Freiheit. Das ist sozusagen der Hauptslogan dieser Bewegung. San, Zindagi, Azadi. Ja, das ist das, wofür einfach besonders diese junge Generation einfach kämpft. Man muss auch sagen, dass Demonstrantinnen und Demonstranten nicht nur aus dieser Generation besteht, sondern es handelt sich um einen Querschnitt durch die ganze Bevölkerung des Landes. Aber diese zwei Komponenten, nämlich Jugend zwischen 15 bis 25, sowie auch Frauen, also das ragt einfach heraus.
Also jeder dieser Massenproteste, die stattgefunden haben, wurden ja von der Hoffnung begleitet, dass es genügend Mobilisierung auf den Straßen gibt, damit das Regime dann letztendlich gestürzt werden kann. Und das wurde ja, wie wir schon thematisiert haben, jedes Mal halt niedergeschlagen. Jetzt melden sich halt viele Menschen natürlich auch in den Nachrichten, die ihre Zuversicht äußern, ihr Versprechen, dass sie halt nicht nachgeben wollen, bis man dann das Ziel auch erreicht hat, dieses Regime zu stürzen. Woher nehmen die denn ihre Hoffnung, dass das dieses Mal vielleicht klappt?
Ja, schauen Sie sich mal an. Also wenn Sie die Nachrichten durchgehen, also allein diese Protestbewegung ist in allerlei Hinsicht also völlig verschieden als die vorherigen. Wenn Sie die internationale Solidarität zum Beispiel betrachten, in allen Branchen, die Prominenten aus der Branche Musik, Kino und Sport, alle solidarisieren sich mit der iranischen Bevölkerung. Ich habe vor 3 Tagen einen Clip gesehen, wo die italienische Nationalmannschaft, Frauennationalmannschaft, Karate-Nationalmannschaft demonstrativ und plakativ in einem Clip ihre Haare geschnitten haben als Solidarität mit der Protestbewegung im Iran. Präsident Biden jetzt gestern hat ja gesagt, dieses Regime ist total repressiv. Er gibt ständig Statement. Barack Obama, der Ex-Präsident, hat vorgestern gesagt, also wir haben einen Fehler gemacht, dass wir 2009 die grüne Bewegung nicht unterstützt haben. Man konnte sich ausmalen, wenn zum Beispiel dieses Mullah-Regime 2009 gestürzt worden wäre, wie viel Unheil dem Iran, der Region und der Welt einfach erspart geblieben wäre. Ich muss allerdings hier auch sagen, dass ich die Iran-Politik der EU, besonders Deutschlands, sehr, sehr kritisiere. Die bisherigen Regierungen, Bundesregierungen, einschließlich die Ampelkoalition, zumindest bis vor kurzem, die mussten sich wirklich schämen. Man hat eine gewisse Schmuse-Diplomatie, Kuscheldiplomatie mit den Mullahs im Iran betrieben. Frau Baerbock hat 5-6 Tage gebraucht, bis sie ein Statement abgegeben hat. Kanzler Scholz noch länger. Zum Glück das Außenministerium, also Frau Baerbock ist jetzt sehr energisch, also zeigt Solidarität, also fast alle paar Tage, also sagt sie etwas zum Thema Iran. Aber wenn das alles auf der Ebene der Rhetorik bleibt, hilft sozusagen den Iranerinnen und Iranern nicht. Und der Historiker Michael Wolfson hat schon mal gesagt, etliche deutsche Nahostwissenschaftlerinnen und Nahostwissenschaftler, die haben versucht, das Thema Iran und die Gefahr Iran, ja, die Gefahr, die aus diesem Land, aus dem Mullah-Regime auch einfach ausgeht, zu verharmlosen, zu relativieren. Das ist auch eigentlich meine Meinung gewesen seit Jahren. Diese Nahostwissenschaftlerinnen und Nahostwissenschaftler beraten teilweise auch die Bundesregierung. Also die haben ständig der Bundesregierung diesen Zirkus von Reformer und Hardliner einfach zugeflüstert. Wie gesagt, über harte Kritik gegen die EU. Ich konzentriere mich jetzt auf Deutschland. Zumindest hat man bis vor diesen jüngsten Ereignissen im Iran wirklich fahrlässig gehandelt und einen Schmusekurs, eine Kuscheldiplomatie mit dem Mullah-Regime betrieben. Also inspiriert von einigen Nahostwissenschaftlerinnen und Nahostwissenschaftler in diesem Land, die auch als Beraterinnen und Berater der Bundesregierung tätig sind. Und das waren sie auch, die meiner Meinung nach mitverantwortlich sind für die mindestens 3 Jahrzehnte langes Scheitern der Iran-Politik der Bundesregierung. Man darf auch nicht vergessen, dass die Bundesregierung auch gegenwärtig der größte Handelspartner des Iran innerhalb der EU ist. Deutschland ist das 5. größte Handelspartner des Iran weltweit innerhalb der EU, mit Abstand der größte Handelspartner. Ja, ich habe neulich gelesen, dass jemand, ein iranischer industrieller Unternehmer hat gesagt, also alle deutschen Waren, die man sich vorstellt, ist im Iran zu kaufen. Und das bringt einfach nichts für die iranische Bevölkerung, diese enge Beziehung. Man hat auch dabei die Politik des kritischen Dialogs mit dem Iran gepflegt. Das tut man seit der Ära Genscher, eher seit der Ära Klaus Kinkel als Außenminister. Diese Politik des kritischen Dialogs basierte darauf, dass man die Menschenrechtsbeziehungen, Verhältnisse im Iran durch Dialog verbessern wollte. Und man weiß ja, dass es einfach so nichts gebracht hat, weil ich habe immer gesagt, diese Mullahs sind einfach unverbesserlich. Und das waren auch diese Nahostwissenschaftler und Nahostwissenschaftlerinnen, ich sage nicht alle, die der Bundesregierung zugeflüstert haben. Das sind halt über diesen Zirkus Hardliner, Reformer. Da sind halt die Hardliner, die sind die Bösen. Die anderen sind die Reformer, die sind die Guten. Die haben kein Verständnis für Demokratie, wie wir es war im Westen. Aber sie sind für gewisse demokratische Verhältnisse und Freiheiten. Spätestens in der Ära Rouhani, 8 Jahre lang, haben wir gesehen, dass diese Feststellung zu Absurdum führte, totaler Unsinn war, Unfug war. Ich denke, die Bundesrepublik Deutschland steht sozusagen in Verantwortung und ist den Iranerinnen und Iraner und diesen jungen Menschen, die auf der Straße ihr Leben riskieren, schuldig. Frau Baerbock, unsere sympathische Außenministerin, die seit ein paar Wochen sehr energisch sich solidarisch zeigt mit der iranischen Bevölkerung, sollte seine Statements auch möglichst in die Taten umsetzen. Ich denke, man könnte durchaus, also da gibt es eine Batterie sozusagen von Möglichkeiten, die man in Angriff nehmen könnte. Man könnte die EU-Botschafter aus dem Iran zurückbeordern. Das sind 27. Das hat man schon mal gemacht. Hat wenigstens gefruchtet. 1997 im Zuge des Mykonos-Attentats in Berlin. Man könnte, was für meine Begriffe sehr wichtig ist, Man kann das auch begründen, eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates beantragen, weil es droht wirklich, dass im Iran also Massentote gibt, Blutbad eingerichtet wird und nach außen ist die Gefahr des Iran eigentlich, die Golfstaaten, die Nachbarn des Iran wissen, dass am besten Israel halt auch, und das iranische Atomprogramm ist so weit vorangeschritten, dass selbst Expertinnen und Experten, auch hierzulande, die bisher ein bisschen moderat mit dem iranischen Atomprogramm umgingen, die warnen jetzt auch, wenn es so weitergeht, dann werden wir sozusagen einen Militärschlag zumindest durch Israel einfach haben gegen den Iran. Also es liegt eine Bedrohung des Weltfriedens, der Weltsicherheit durch das Mullah-Regime, eine akute Bedrohung durch das Mullah-Regime gegen in Bezug auf die iranische Bevölkerung. Und man kann durchaus sich auf Kapitel 7 der Charta der UNO einfach berufen und die Akte des Iran auf den Tisch des UN-Sicherheitsrats bringen.
Und jetzt haben wir natürlich auch viel über das Mullah-Regime gesprochen, über ihre Herrschaftsstrategie. Und was ist denn die größte Schwäche der Mullahs? Also könnte man das jetzt so sagen, genau.
Die größte Schwäche der Mullahs, sie haben viele Schwächen. Zum Beispiel, sie sind korrupt bis zum geht nicht mehr. Also grassierende Korruption ist ein großes Merkmal der Mullahs. Missmanagement ist wirklich also eklatant. Ja, also die stellen ein Mullah, ein Geistlicher als Rektor der ältesten Universität des Iran, Universität Teheran, in der Ära Ahmadinejad, war ein Geistlicher, der kein einziges Semester an der Uni studiert hatte, war Rektor der Universität Teheran. Totale Inkompetenz der Verantwortlichen der Islamischen Republik, also von oben bis zur Mitte, und das sind halt die Schwächen des Regimes, und dass sie auch eine große Schwäche ist auch, dass sie mittlerweile auch, wie weiß jeder, dass sie sehr, sehr viel täuschen, sehr, sehr viel lügen. Das ist halt so, dass man sich lustig macht und sagt, also wenn die Verantwortlichen der Islamischen Republik etwas sagen, man muss das um 180 Grad umkehren, damit man die adäquate Botschaft ermitteln kann oder haben kann. Wie gesagt, die regieren, die haben eine Zeit lang sowohl durch brutale Niederschlagung und Repression als auch Täuschung der Bevölkerung regiert, indem sie zum Beispiel ein vermeintlicher Reformer als Präsidentschaftskandidat aufgestellt haben. Ihm gegenüber stand ein Hardliner, ne? Und viele hatten Hoffnung gehegt zu diesem Reformkandidaten. Etliche sind taktisch einfach vorgegangen und haben gesagt, dieser Reformer, mit dem bin ich auch nicht ganz einverstanden, aber das ist das kleinere Übel. Da haben sie die Bevölkerung irgendwie beschäftigt. Deswegen sagen wir ja, dass also zwei Generationen vor mir, meine Generation, wir haben den großen Fehler gemacht, dass wir diese Revolution sozusagen irgendwie zustande gebracht haben. Ich war damals 18 Jahre alt, und zwei Generationen danach haben auch den großen Fehler gemacht, aber man kann es ihnen auf jeden Fall ankreiden, dass sie relativ geduldig und schweigsam diese ganze Tyrannei sozusagen erduldet haben. Ich habe vorhin auch gesagt, es gibt wirklich weltweit kein, vielleicht nur die Taliban sind schlimmer als die Mullahs im Iran. Und die Taliban gibt es erst seit einem Jahr mit einer großen Unterbrechung. Deshalb also diese jetzt junge Generation, die will es einfach richten. Ja? Das, was die vorherigen nicht geschafft haben. Und ich bin sehr zuversichtlich, weil, wie gesagt, die Proteste im Iran dauern immer noch an. Ja? Also es gibt mitnichten gewisse Müdigkeit oder Ermüdung der Demonstrantinnen und Demonstranten. Gestern Abend das berüchtigte Evin-Gefängnis ist in Flammen aufgegangen, zumindest ein Teil davon. Da hörte man auch Explosionen und das Ertönen von Maschinengewehren. Ne? Also man weiß ja nicht, wie viele Menschen hier dort umgebracht worden sind. Und wenn man zum Beispiel die Videos sieht über dieses Ereignis, man sieht, dass die ganzen Straßen, die zum Evin führen, Evin liegt ja auf einem Hügel, ein bisschen über Teheran, die Straßen sind voll, riesen Stau mit Autofahrern, die alle, sobald sie das gehört haben, die sind zum Evin-Gefängnis geeilt, ja, und die hupen und schreien, Tod dem Diktator, Tod Khamenei, nieder mit der Islamischen Republik, und sowas, das ist einmalig. Und ich bin mir sicher, auch wenn die Islamische Republik diese Krise auch irgendwie überleben würde, nichts wird so sein wie vor Mahsas gewaltsamer Tod. Und ich bin mir sicher, dass der Fall und der Sturz der Islamischen Republik kurz bevorsteht. Ich habe vor 3-4 Jahren in einem ZDF-Interview, als die landesweite Proteste einfach liefen, 2018, 2019, es waren ein paar Tage, ich habe im ZDF-Interview gesagt, also ich denke, dass eine Art iranischer Frühling kurz bevorsteht. Der Iran steuert auf einen iranischen Frühling zu und ich bin jetzt mehr denn je zuversichtlich, dass der iranische Frühling kommen wird und ich bin auch zuversichtlich, dass das Ergebnis nicht wie beim arabischen Frühling sein wird, weil diese junge Generation, die so viel riskiert auf den Straßen, die wird sich nie mit einer anderen Diktatur einfach zufrieden geben oder die wird nie wollen, dass eine Diktatur durch eine andere ersetzt wird und da bin ich wirklich also sehr zuversichtlich.
Jetzt zu den Protesten nochmal. Die werden ja, also wir wurden ja bisher und die werden ja immer noch versucht, die niederzuschlagen. Und sind natürlich die Sicherheitskräfte ja sehr engagiert darin, gehen da sehr gewaltsam vor. Und da natürlich stellt sich die Frage, kann man da klar trennen zwischen Sicherheitsbehörden und den Bürgern, also beziehungsweise Zivilisten? Also weiß man da jetzt, kann man so konkret sagen, welche Teile da jetzt der Bevölkerung involviert sind genau? Und wie ist es dann zum Beispiel mit dem Sicherheitsapparat? Ist der denn nicht schon längst viel zu aufgebläht, um jetzt noch quasi die Gesellschaft, also Teile der Gesellschaft noch auszubilden? Wie zum Beispiel so diese elitären Gesellschaften, die natürlich auch in Iran leben, also sehr reiche Menschen leben da ja auch, ob die denn überhaupt noch in der Lage sind, die dann auszubilden? Also da wird es sicherlich auch Sympathisanten geben innerhalb der Sicherheitsbehörde für die Demonstranten. Natürlich kann man da jetzt keine genaue Zahl sagen, weil das natürlich immer eine Dunkelziffer ist. Jeder hat ja seine politische Ansicht, die er natürlich nicht draußen sagen will, wenn man vor allem bei Sicherheitsbehörden arbeitet. Aber kann man da so ungefähr eine Aussage darüber treffen, wie viele Sympathisanten da auch innerhalb der Sicherheitsbehörden sind und ob man da, wie gesagt, bei der Bevölkerung auch klar unterscheiden kann zwischen Sicherheitsbehörde und quasi normaler Zivilist?
Also von Seiten der Sicherheitskräfte, da gibt es noch nicht zu einem nennenswerten Riss gekommen. Ja, also es gibt eigentlich keine Berichte darüber. Also hier und da melden sich zum Beispiel vor einer Woche hat sich ein Captain oder Hauptmann der Armee sich gemeldet, dass er sich solidarisiere. Aber man kann nicht von so vom Riss innerhalb der Sicherheitskräfte reden. Noch nicht. Die Opposition im Iran oder die prominente Persönlichkeiten haben auch bis jetzt darüber nichts berichtet. Allerdings, das ist auch ein weiteres Charakteristika der jüngsten Protestbewegung im Iran, dass die Demonstrantinnen und Demonstranten sich gegen die Sicherheitskräfte wehren. Ja, es ist oft vorgekommen, dass die Sicherheitskräfte jemanden verhaften und die wollen ihn in den Van sozusagen befördern und mitnehmen und dann auf einmal massenweise Leute aus allen Ecken erscheinen und mit Gewalt befreien sie einfach diese Person mit Gewalt. Ne? Oder auch dieses Phänomen ist neu. Ja, also es gibt viele, also etliche Szenen kann man einfach auch online oder im Internet sehen, wo die Demonstrantinnen und Demonstranten, besonders die Jugend, sich mit Vehemenz gegen die Sicherheitskräfte wehren. Also teilweise eine ganze sozusagen Gruppe von Sicherheitskräften sieht man auf der Flucht vor sozusagen den Demonstrantinnen. Das können wir dann zu dem anderen Teil einfach hinzufügen. Wir sind sozusagen jetzt im Zusammenhang mit Zuversicht, wir sind ein Altkulturland, Iran. Es gibt beziehungsweise 6 bis 8 Millionen Iranerinnen und Iraner im Ausland. viele von ihnen oder eine große Zahl von ihnen sind hochqualifizierte Fachkräfte. Wenn ein Bruchteil dieser Fachkräfte in den Iran zurückkommen würde, also nach einem möglichen Sturz des Regimes, das ist ein großer sozusagen Hilfe für den Iran. Wir haben reichlich sozusagen Naturressourcen und auch ein großes Humankapital. Ja. Im Iran selber sind über 1 Million oder 1,5 Millionen Universitätsabsolventinnen und Absolventen, die in Anführungszeichen dank Islamischer Republik, die meisten sind ja arbeitslos. Ja. Wie gesagt, das Potenzial ist für ein glückseliges, modernes, demokratisches Iran ist ja vorhanden. Wir haben ein großes Hindernis und das sind die Mullahs. Die müssen einfach weg und ich bin mir sicher, dass sie einfach von sich selbst einfach nicht weg sozusagen gehen werden.
Die Proteste sind ja fortlaufend, die sind ja schon jetzt bald, die gehen ja in die 6. Woche. Was muss denn konkret passieren, damit diese Proteste den Erfolg haben, die sich die Leute erhoffen?
Zunächst einmal ist es eminent wichtig, dass die Leute weiterhin auf der Straße bleiben, beziehungsweise auf die Straße gehen. Ich bin auch zuversichtlich, dass das so weitergeht, weil, wie gesagt, also die früheren Proteste, die haben teilweise kaum eine Woche gedauert. Wichtig ist, dass parallel zu der Präsenz auf der Straße auch große oder Massenstreiks auch erfolgen. Das Schah-Regime ist eigentlich gegen Ende durch den Streik der Ölindustriearbeiter einfach zu Fall gekommen. Wir haben schon hier und da sind wir durchaus sehen wir schon Streiks im Iran, aber also sehr die Schlüsselbranchen müssen einfach auch diesen Schritt wagen und das ist halt so wichtig, dass das Regime zum Beispiel ökonomisch noch mehr lahmgelegt wird als jetzt. Also Streiks, Massenstreiks plus Präsenz auf der Straße sind Schlüssel, würde ich sagen, Schlüssel für einen Erfolg, also um an das Ziel zu gelangen. Und es ist auch wichtig, dass die Demonstranten auch sich möglichst einfach zusammentun, wie sozusagen am Vorabend der iranischen Revolution oder während der Revolution, wo Millionen einfach auf der Straße erschienen sind. Wenn das geschieht, die Mullahs können schwerlich also auf eine Millionen-Demonstrations sozusagen schießen. Und wenn sie das auch tun, das ist ja so gut wie das Ende, ja, weil die internationale Gemeinschaft wird auch darauf reagieren.
Jetzt haben wir natürlich auch sehr viel jetzt über die Proteste gesprochen und es wird ja auch, werden auch Begriffe verwendet, wie die Herrscher aus dem Amt jagen und sie prognostizieren ja einen iranischen Frühling. Da stellt sich natürlich auch die Frage, wie sich dieses Ende dann letztendlich vollzieht, ob es da zum Beispiel staatliche Strukturen bzw. staatliche Apparate gibt, die einfach quasi weiterlaufen können wie bisher. Oder muss halt wirklich die gesamte politische Infrastruktur verändert werden?
Also die gesamte politische Infrastruktur nicht, aber die Verantwortlichen natürlich müssen ausgetauscht werden, weil die sind, wie gesagt, also grassierende Korruption ist ein Merkmal der Verantwortlichen der Islamischen Republik. Diese vielleicht eine große Schwäche dieser Bewegung ist, wie bisher auch bei den anderen Protestbewegungen, dass diese Bewegung führungslos ist. Ja, das heißt, also es gibt keine politische Führung im Iran. Im Ausland gibt es die iranische Auslandsopposition, also die machen eigentlich sehr, sehr viel, aber sind sie teilweise gespalten und es ist auch in der Wissenschaft ist man sich auch einig, dass eine Führung ist hinreichende Bedingung, aber nicht unbedingt notwendige Bedingung. Das heißt also, es muss nicht 100% eine Führung einfach geben, damit eine Bewegung, eine Revolution einfach das Ziel erreicht. Ja, wir haben auch das Tunesien gehabt, als der Gemüsehändler den Stein ins Rollen gebracht hat. Also gab es eigentlich keine sichtbare Opposition. Ja, nur der Fall Tunesien mit Iran ist ein bisschen unterschiedlich, weil dort eine relativ starke Zivilgesellschaft gab. Allerdings diese Zivilgesellschaft war teilweise sehr gekoppelt an das Ben Ali-Regime. Das heißt, war ein Teil des Regimes. Ja? Aber die waren da. Ne? Die Infrastruktur der Zivilgesellschaft, organisierte Zivilgesellschaft war da. Im Iran, die Mullahs erlauben das nicht. Die zerschlagen alles groß und klein. Ja? Und es gibt genügend, wie gesagt, Kräfte innerhalb der iranischen Opposition, im Inland wie auch im Ausland, die dafür Sorge tragen können, dass der Iran nicht wie Libyen, Syrien oder Irak endet. Das ist gerade das Argument, sowohl diese Nahostwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sagen, also die Mullahs sind brutal, aber die stehen da, die haben Kontrolle über Grenzen, ne, die sind stabil. Wenn das kippt, dann gibt es Chaos, dann gibt es Massenflüchtlingsstrom ne, und dann gibt es Drogen, die zu uns gelangen und so weiter und so fort. Das ist einfach Quatsch, ja, weil die Quelle der Instabilität, ich habe 2020 mit Hilfe von zwei Studentinnen von mir ein Buch geschrieben, der Iran, der Destabilisator. Ja, also Iran ist eigentlich der destabilisierende Faktor im Nahen Osten. Er mischt sich, also jeder Konflikt, den Sie es im Nahen Osten sich anschauen, da hat Iran irgendwo einfach die Hände drin. Wenn nicht die, also die vollen Hände. Also von daher ist einfach dieses Argument, lieber ein stabiler Iran unter Mullahs als na, Chaos. Ja. Ich bin der Meinung, dass dieses Chaos einfach nicht geben wird. Iran ist nicht, wie gesagt, nicht Libyen, Iran ist nicht Syrien. Syrien gibt es kaum 100 Jahre, ja, seit 100 Jahren. Der Irak gibt es erst seit 1932. Syrien ist auch, also Unabhängigkeitsdatum meine ich, ist auch keine 100 Jahre alt. Ne? Iran ist ein Altkulturland mit Jahrtausenden sozusagen staatlicher Strukturen und wird meiner Meinung nach nicht das Schicksal dieser genannten Länder teilen.
Iran ist ja ein relativ ethnisch so ein heterogenes Land, das heißt, man hat ja auch nicht nur Iraner, die erleben, auch so Kurden und die Protestbewegung ist ja aus dem Tod dieser sehr jungen Frau entstanden, Mahsa Amini, die ja Teil der einer kurdischen Volksgruppe ist. Und welche Rolle spielen denn die ethnischen Unterschiede der Menschen bei diesen Protesten?
Also ein großer Vorteil der jüngsten Ereignisse im Iran ist nämlich, dass der Tod dieser jungen Frau die Iraner, die ganze Nation einfach geeint, beziehungsweise vereint hat. Ne? Mahsa oder Jina Amini hatte 3-4 Eigenschaften, die bezeichnend sind für diese Bewegung. Ja. Jung, 22 Jahre alt, Kurde, gehört zu einer ethnischen Minderheit, ein Sunnit, ne, und auch Frau. Das hat sozusagen die ganze iranische Bevölkerung quer, wie gesagt, alle Altersgruppen, alle Bevölkerungsschichten sozusagen vereint. Städtische Mittelschicht, die ärmere Schicht, die Studenten, die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, die Künstlerinnen und Künstler, die Sportlerinnen und Sportler. Das hat bis jetzt nie gegeben. Das, Iran ist ja ein Vielvölkerstaat, das haben Sie auch vorhin erwähnt. Ne? Alle sind sozusagen durch Mahsa Amini und um diesen Slogan herum, das heißt San, Zendegi, Azadi, ja, also Frau, Leben, Freiheit, sozusagen geeint. Das ist wirklich das Verdienst von Mahsa bzw. Jina Amini, ungewollt, also sie wollte ja nicht sterben natürlich, aber das hat das halt einfach bewirkt. Und das ist auch das, was die Mullahs erschreckt. Weil die haben bis jetzt immer, die haben auch davon gelebt, dass sie Zwietracht zwischen ethnischen Gruppen und religiösen, sozusagen verschiedenen religiösen Minderheiten einfach gesät haben und haben einfach versucht, einfach die Bevölkerung, also eine atomisierte sozusagen Gesellschaft zu schaffen, wo eine Solidarität zwischen Teilen der Gesellschaft einfach unmöglich wird.
Viele iranischstämmige sind ja auch halt aus dem Iran geflohen, viele aus so politischen Gründen. Und es gibt natürlich auch sehr viele, die die Proteste dort unterstützen im Iran, auch selber auf die Straße gehen. Hier kann man eigentlich so sagen, oder kann man eine Aussage darüber treffen, ob wie groß die Unterstützung ist der Iraner im Exil. Ist es die Mehrheit, die diese Proteste unterstützt? Und gibt es eventuell Leute, die ihre Meinung nicht dazu äußern, weil sie halt die Angst haben, dass beispielsweise Verwandte, die noch im Iran leben, vielleicht mit Konsequenzen rechnen müssen, weil ihre Verwandten in Europa sich negativ über das Regime geäußert haben.
Die Solidarität der Iranerinnen und Iraner im Ausland mit dem Aufstand im Iran ist unglaublich groß. Ja, also es ist auch ein Unikum bis jetzt. Also es hat noch nie so viele große Demonstrationen weltweit gegeben. Im Netz ist auch, kann man auch einfach sehen, in Großstädten, also in Stockholm, in Paris, in Frankfurt, in Köln, in Berlin, in Sydney, Melbourne, in Toronto, überall, in Los Angeles. Das sind auch wirklich Straßen voll mit Demonstrantinnen und Demonstranten. Das ist so beeindruckend, dass sogar auch die Einheimischen auch sehr imponiert und dass sie auch teilweise mitmachen. Ne? Zum Beispiel gestern Abend diesen Brand und Explosionen im Gefängnis gab, da haben sich etliche Iranerinnen und Iraner vor der iranischen Botschaft versammelt, auch vor dem Außenministerium in Berlin, und da waren auch relativ viele Deutsche auch dabei gewesen. Ja. Am 22. Oktober, also in ein paar Tagen, gibt es auch in Berlin eine große Demonstration, und es wird, ich gehe davon aus, und es wird auch erwartet, dass sehr, sehr viele aus ganz Europa kommen. Und ich nehme an, dass diese Demonstration am 22. Oktober in Berlin die größte Demonstration europaweit sein wird. Also in Bezug auf diese Proteste im Iran. Ja? Also die Iraner im Ausland haben wirklich alles gegeben. Und das ist auch beachtlich, weil es gibt viele verschiedene sozusagen Zweige der Opposition, Anhänger verschiedenen Gruppierungen und Gruppen. Bis jetzt haben sie sich nicht so oft leiden können. Ne? Hat es Probleme gegeben mit der Flagge, ne? Welche Flagge man zum Beispiel nimmt, welche Plakate man zum Beispiel hochhebt und so. Dieses Problem gibt es auch, aber das gehört zu Nebensächlichkeiten. Ne? Also man kann wirklich durchaus sagen, die Solidarität der Iranerinnen und Iraner ist sehr, sehr beachtlich im Ausland.
Es gibt ja auch die Angst von Exil-Iranern, sich darüber zu äußern, negativ, und kann es da, also die haben ja auch, also viele dieser Menschen haben die Befürchtung, dass eventuell Verwandte, die noch im Iran leben, quasi mit Konsequenzen rechnen müssen, weil halt die Verwandten, die jetzt in Europa leben, sich halt öffentlich, sagen wir mal öffentlich, negativ über das iranische Regime geäußert hat. Also kann man da eine Aussage darüber treffen, ob das dann auch wirklich so gehandhabt wird von dem Regime, beziehungsweise durch die Sicherheitsbehörden oder der Geheimdienst eher, ob da auch wirklich so geschaut wird, ja, zum Beispiel jetzt in Europa äußern sich da einige Iraner negativ und die finden beispielsweise Informationen heraus über Verwandte, die in Iran leben, ob die dann quasi mit Gewalt, ob gegen die mit Gewalt vorgegangen wird.
Das kann man nicht ausschließen, aber wenn man die Größe der Demonstrationen weltweit sieht und wie viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer mitmachen, dann würde ich sagen, diese Angst ist eigentlich gebrochen. Zumal eigentlich auch das Regime im Iran allerhand zu tun hat. Ja? Also die sind total beschäftigt, um vielleicht es wieder schaffen, könnten diesen Aufstand einfach irgendwie einzukassieren, diesen Aufstand einfach niederzuschlagen. Also ich habe etliche Freundinnen und Freunde, die auch in den Iran reisen, die haben Facebook-Seiten und auf ihren Facebook-Seiten posten etliche regimekritische Postings. Ne? Bis jetzt, also manche, wenn sie in den Iran fliegen wollten, kurz davor haben sie ihren Facebook-Account deaktiviert. Mehr nicht. Ne? Und nein, also es ist, das wie gesagt, also die Angst ist gebrochen, und angesichts der Tatsache, dass so viele Iranerinnen und Iraner an den Demonstrationen teilnehmen, kann man davon ausgehen, dass man nicht mehr so viel Angst hat.
Gut, und wir sind jetzt zum Ende angelangt des Interviews. Haben Sie noch irgendwelche Abschlussworte für diese Proteste, etwas, was Sie loswerden wollen?
Ja, natürlich. Also ich habe das zwar erwähnt, aber ich will das nochmal hervorheben. Die Mullahs müssen wir selber zu Fall bringen, das ist klar. Aber wir brauchen dringend internationale Unterstützung. Und zwar bitte keine Rhetorik, sondern einfach mit Taten. Ich habe vorhin gesagt, dass was man einfach machen könnte, wie gesagt, man könnte die 27 Botschafter, die EU könnte die 27 Botschafter aus dem Iran zurückbeordern. Das ist ein sehr, sehr auch symbolischer Schritt. Ja, also weil sowas passiert einfach eigentlich so gut wie nie. Das ist einmal passiert und das war auch im Falle des Irans gewesen, 1997, im Falle des Mykonos-Urteils, wo das Gericht in Berlin die iranische Führung verurteilt hat, dass sie hinter dem Attentat auf, hinter dem tödlichen Attentat auf vier kurdische Führungspersönlichkeiten in Berlin gestanden haben. Damals waren es, glaube ich, 15 Botschafter und ein paar andere Botschafter haben auch als Solidarität, deren Regierungen haben sie auch zurückbeordert. Das hat wie eine Bombe eingeschlagen, auch wenn sie ein paar Tage später wieder zurückgeflogen sind in den Iran. Aber trotzdem, das war wirklich ein sehr symbolischer Schritt. Das war eine Ansage. Das kann man nochmal machen. Und ich bin halt in Deutschland und ich erwarte von unserer Außenministerin Frau Baerbock, dass sie auch solche Initiativen auch in die Wege leitet. Und ich habe auch, ich wünsche mir, dass man auch die Akte des Iran zum UN-Sicherheitsrat bringt. Es gibt wirklich also Anzeichen und genug Gründe dafür, dass der Iran die internationale Sicherheit, beziehungsweise den internationalen Frieden gefährdet, nach innen wie nach außen. Also wie gesagt, wenn es so weitergeht, kann es durchaus sein, dass wenn die Mullahs sich total in die Ecke gedrängt sehen, könnte sein, dass sie einen umfassenden, bewaffneten Kampf, einen Krieg gegen eigene Bevölkerung führen. Und dann, das wird dann ein bisschen spät sein, wenn viele Leute einfach nicht mehr da sind, gestorben sind, getötet sind. Und nach außen, wie gesagt, Iran mit seinem Raketenprogramm, mit seiner Involvierung in den gesamten Nahen Osten, mit dem sehr, sehr gefährlichen Nuklearprogramm. Da gibt es wirklich Grund genug, um die Akte des Iran auf den Tisch des UN-Sicherheitsrats zu bringen.